Verrückt. Ein Podcast über alles mit Psych am Anfang. Bist du nur traurig oder schon depressiv? Bist du genervt oder hypersensibel? Wie viel Alkohol ist eigentlich zu viel? Und wer bestimmt, was normal ist? Dr. Jakob Hein weiß es auch nicht, aber er versucht es wenigstens in seinem Podcast herauszufinden. Das ist Verrückt.
Hallo, ich bin Jakob Hein und das ist Verrückt. Ich lade mir in diesem Podcast immer wieder Gäste ein, um über Themen aus dem Bereich der Psyche zu sprechen. Möchte ich ganz, ganz, ganz verschieden halten. Das heißt, es geht nicht um psychische Erkrankungen, sondern es geht um Zustände, die irgendwie sehr, sehr eng mit der Psyche verbunden sind. Im Grunde genommen ist das ein Tarn-Podcast. Ich lade mir einfach Leute ein, die ich sowieso schon immer mal einladen wollte, mit denen ich schon immer mal länger sprechen wollte. Und heute habe ich auch wieder einen ganz besonderen Gast zu mir locken können. Ich begrüße hier bei mir im Studio Salome Baltus.
Hallo Jakob.
Hallo, schön dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also es geht um, also du hast zwei Berufe mit P, beziehungsweise du bist Philosophin und Prostituierte.
Nein, ich bin nicht Philosophin. Ich habe Philosophie studiert. Das ist ein Missverständnis. Also ich habe Philosophie auch nicht studiert, um Philosophin zu werden, sondern um Philosophie zu studieren. Denn wollte ich immer schreiben. Und auch Prostituierte bin ich eigentlich geworden, um einen Nebenjob zu haben, der mir genügend Freizeit lässt, um in Ruhe zu schreiben und gleichzeitig interessante Erfahrungen. Also das Ziel war, ich glaube, seit ich 7 Jahre alt war und einen Stift halten konnte, Schriftstellerin werden. Aber dann kamen immer Sachen dazwischen, die auch spannend sind. Also Schreiben und Veröffentlichen sind ja auch verschiedene Dinge.
Ja, auf jeden Fall. Ja, du schreibst ja auch sehr viel. Jetzt sind wir ja schon ganz schön weit in der Materie fortgeschritten. Es ist eigentlich lustig. Ich glaube, dass jede richtige Philosophin sagt natürlich, ich bin natürlich nicht Philosophin, sondern ich habe nur gerne Philosophie studiert.
Ist jetzt gemein.
Das ist doch eigentlich eine total philosophische Antwort.
Das ist so wie der Psychologe, der sagt, ja, also die Kranken, die sagen auch alle, dass sie gesund sind.
Nee, ich meine das ganz anders. Nee, ich meine, ich glaube, jemand, der ein bisschen was von Philosophie verstanden hat, wird am Ende sagen, das Maximum, was man erreichen kann, ist Studentin der Philosophie zu sein. Man kann gar nicht Philosophin sein.
Das darfst du auf gar keinen Fall laut sagen, denn die in der Humboldt-Uni zumindest, die ich kenne, auch die anderen an den Fakultäten, die nennen sich wirklich Philosophen. Und wenn das stimmt, was du sagst, dann würde das ja bedeuten, dass das alles gar keine Philosophen sind, sondern nur Philosophie-Dozenten. Das wollen wir doch nicht.
Um Gottes Willen, das wäre ja schrecklich. Obwohl ich persönlich zum Beispiel, ich liebe an meinem Beruf, ich habe ja auch einen Beruf mit P, ich liebe an meinem Beruf eben, dass ich dabei so jeden Tag was lernen kann. Ich finde das einfach total schön, dass ich jeden Tag was lernen kann, dass ich von meinen Patienten Dinge erfahre, von denen ich wirklich gar keine Ahnung hatte dass ich immer lernen muss und ich sehe mich insofern nie als fertig, auch gerade in beruflicher Hinsicht.
Ich fand deine Anmoderation witzig, weil als Vorwand, ich meine, jeder hat ja irgendwie eine kleine Störung. Also es hat ja sogar doch Freud auch festgehalten, dass nichts gefährlicher ist als die Leute, die glauben, völlig gesund und normal zu sein.
Ja, an denen hätte ich auch kein Interesse. Das würde mir auch irgendwie Sorgen bereiten. Folgendes. Genau, du bist, ich glaube, die bekannteste, auf jeden Fall eine der bekanntesten Prostituierten Deutschlands. Also du bist auch aktiv und laut und sagst eben auch, ja, ich bin Prostituierte aus verschiedenen Gründen, von denen du bestimmt noch erzählen kannst. Du sagst, du bist dagegen, dass Frauen so viel Sex verschenken, die sollen das lieber erstmal verkaufen und dann sollen sich erstmal, also jedenfalls habe ich das auch von dir gelesen.
Das war eine Überschrift, die knuspriges Clickbait war für eine Zeitung, die von Clickbait im Internet lebt.
Nein. Aber ich habe das auch mal als Kommentar von dir gelesen.
Eher ironisch, wenn man behaupten würde, dass Frauen keinen Sex verkaufen dürfen und ihn prinzipiell gratis bereit zu halten haben, dann könnte man genauso mit derselben Logik sagen, sie dürfen ihn gar nicht gratis anbieten, weil er ja einen Wert darstellt. Also Gesellschaft, das soll jede machen, wie sie möchte.
Du hast nichts gegen deine Konkurrentinnen oder du hast nichts gegen Personen, die Sex kostenlos anbieten. Also du hast jetzt nicht das Gefühl, dass dein Markt dadurch stark gefährdet wäre oder so.
Ich meine, genauso wie auch manche Leute kochen und dafür kein Geld nehmen, Es ist doch auch keine Gefahr für Restaurants. Die Frage?
Nee, du, nee,
es gibt auch Menschen, die unterhalten sich mit allem kostenlos. Auch das ist kein Risiko und Gefahr für die Gesprächstherapie.
Obwohl ich muss sagen, ganz ehrlich, dass es manchmal sehr schwierig ist, weil ich habe natürlich immer wieder Patienten, die auch wichtige Ansprechpartner haben. Das ist erstmal gut so als sozialer Ansprechpartner, aber ich habe natürlich auch immer wieder so Patienten, die so wohlmeinende Nachbarn haben, die sich dann so ein bisschen so überengagieren, weißt du, so ein bisschen wenig eigenes Leben haben und sich dann deswegen so einklinken. Und das kann manchmal eine unangenehme Konkurrenz so sein, so dass dann so, na, meine Nachbarin meint, aber ich soll mal eher das probieren oder eine gute Freundin von mir meint, diese ganzen Medikamente machen doch alle nur abhängig und so und diese gute Freundin hat halt täglich 2 Stunden Zeit und ich viel seltener und dann
Bist du teuer.
Ich bin ja in Deutschland praktisch immer umsonst, weil ich ja bezahlt werde von Kassen oder von Versicherungen, sodass also...
Übrigens, diese Art von Approbation, dass man noch kassenärztlich behandeln darf, das dürftest du nicht, wenn du Sexarbeit mal angeboten hättest. Oder es gibt ja auch einige Sexarbeiterinnen, die finanzieren sich ihr Studium, unter anderem auch Psychologie, und das ist ja auch sehr teuer, muss ja auch da die Selbsttherapie bezahlen.
Ja.
Ich habe da mehrere Kolleginnen kennengelernt in den letzten Jahren, die das ganz doll geheim halten mussten. Und obwohl sie diese Tätigkeit gern machten, auch sehr viel dabei gelernt haben und vor allem, das war die einzige Möglichkeit, dieses stressige, zeitraubende Studium so zu finanzieren, dass sie es überhaupt aufbringen konnten, das durfte nicht rauskommen. Und vor allem durfte das auch in der Gesprächstherapie, wenn es rausgekommen wäre, dann... meinten die zumindest beide unabhängig voneinander, sich ja rechtfertigen müssen, oder es wäre ihnen als selbstzerstörerisches Verhalten ausgelegt worden, was dazu hätte führen müssen, dass sie die Approbation nicht bekommen.
Okay. Naja, das kann sein. Also ich meine, ähnlich wie Alkoholabhängigkeit wird tatsächlich Prostitution immer noch ganz besonders gesehen. Also es ist nicht ich will jetzt die beiden nicht gleichsetzen, ich will nur sagen, es sind so zwei Dinge, die sehr, sehr stark gesellschaftliche Normalität und Realität sind und die aber immer wieder so behandelt werden wie riesige Probleme von Menschen, die irgendwie den moralischen Kompass verloren haben oder so, ja?
Na, in einer gewissen Weise ist das schon eine Verschiebung eines moralischen Kompass, wenn man einen moralischen Kompass eben danach ausrichtet, was der Mainstream ist. Und vielleicht ist ja auch Psychologie etwas, was den Menschen helfen soll, sich wieder im Mainstream einzuordnen, insofern, dass sie verrückt räumlich gesehen wieder in die Stelle gerückt werden, wo sie funktionieren sollten, damit sie wieder funktionieren. Sie hatten ja irgendeinen Grund, dass sie verrückt wurden, genau, dass etwas sie verrückt hat. Und es ist natürlich wirklich so, dass die Sexarbeit etwas ist oder die Prostitution oder auch das promiske Dasein als Frau immer noch bei uns in einer eher christlich geprägten Kultur oder auch eben religiös geprägten Kultur, dass es etwas ist, dazu muss man ganz schön stark sein, dazu stehen, man muss bereit sein, sich mit sehr vielen Menschen einfach auch in Kontroversen zu begeben, man muss bereit sein, sich zu exponieren, außerhalb der Gesellschaft zu stellen oder es heimlich zu machen.
Genau.
Und dann hat man ein Doppelleben, was auch
das ist ja das Normalere, ne? Das heimlich zu stellen ist ja eigentlich das normale
und
Verhalten.
Und die Begründungen sind dann immer, also das hat mich immer sehr beschäftigt, weil es mich irgendwann anfing so zu stören, dass man sich, also wenn es nicht gerade Frauen sind, die gewalttätige Kontexte haben oder aus dem Land kommen, wo es wirklich verboten ist, dass sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen, sich nicht outen. Ich habe mich gefragt, warum? Haben sie wirklich Angst? Müssen die Angst haben? Ich meine, gerade jetzt in Zeiten, also es fing an mich zu stören, als es anfing, dass politisch der Wind anfing, uns entgegenzuwehen und dass Leute es verbieten wollen, wo dann immer nur die Fälle irgendwie gezeigt wurden, wo es den Frauen unglaublich schlecht geht und als Beispiel eben dieses Tatort-Klischee. Und ich dachte, wenn die mal sagen würden, wie es ihnen geht, wie schön oder auch relativ sogar Normalität das auch haben kann, dann würden sich vielleicht das öffentliche Bild ändern. Dafür müssen wir aber sprechen, und zwar wir selbst. Und warum machen die Frauen das meistens nicht? Ich glaube nicht, dass es an Angst liegt. Weil Angst musste man vielleicht früher haben vor Repressionen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald Angst haben müssen, wenn wir nicht rechtzeitig den Mund aufmachen. Ja? Ich denke nicht, dass es daran liegt. Ich denke, es ist eine Art von, nicht Bequemlichkeit, aber so eine Art, eigentlich möchte man das so aus pragmatischen Gründen machen, ist aber gar nicht überzeugt davon. Man ist nicht so liberal, wie man eigentlich lebt. Man
also,
möchte vielleicht
aus pragmatischen Gründen möchte man Sexarbeit machen.
Ja, weil es vielleicht die einfachste und easyste Möglichkeit ist, Geld zu verdienen und weil es irgendwie einmal angefangen hat und merkt, wie gut das funktioniert. Und möchte aber eigentlich verdrängen, man führt ein Doppelleben. Und zwar mit der Absicht, dass man irgendwann diesen Teil verschwinden lässt, es beendet, verdrängt, keiner hat es erfahren, es bleibt ein Familiengeheimnis oder ein Geheimnis, was vor der Familie verborgen wird. Und ich würde so weit gehen, dass sehr viele Prostituierte eigentlich heimliche Prostitutionsgegnerinnen sind. Dass die eigentlich das gar nicht so gut finden selber. Ich habe das erlebt zum Beispiel, als ich mal in einem Bordell gearbeitet habe, wie die über die Männer herzogen, die sie verachteten, für Schweine hielten und wie sie sich darauf was einbildeten, niemals bei der Arbeit einen Orgasmus zu haben. Also als sie das bei mir merkten, hielten sie das für höchst unprofessionell, so nach dem Motto, dann kannst du ja gleich heiraten, was gratis machen. Und die meinten dann, es sei wie moralisch, viel Geld zu verdienen, aber dabei zu leiden, so ganz protestantisch. Ja, also,
ach so.
Ne, und deswegen ist, wenn die dann aussteigen und aufhören, können sie nicht natürlich, entweder wenn sie es nicht ganz heimlichen, könnten sie dann immer noch sagen, ja, aber ich habe mich ja selbst missbraucht, es war Seelenmord, ich habe daran immer gelitten und jetzt ist es vorbei. Und oder eben eine freudige Sünderin machen, das ist ja auch sehr beliebt. Und auf diese Weise sich eben wieder in diese Gesellschaft integrieren, die sie eigentlich Frauen wie uns bekämpft, aber sie sind ja immer noch Teil davon, man ist ja nicht außerhalb der Gesellschaft. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte, dass Psychologen das dann genau wissen wollen, ob sie es da mit Frauen zu tun haben oder mit Männern, sehr selten, die so eine Doppelmoral haben.
Ja, ja, okay. Ach so, okay. Das war jetzt eine lange Begründung. Du bist immer noch dort, sozusagen. Ich glaube, dass das einfach überkommene Normen sind. Also, dass man einfach sagt, also wer so etwas Schlimmes tut wie Prostitution, der darf natürlich nicht Patienten behandeln, weil...
Du hast deine eigene Berufsgruppe für ziemlich oberflächlich.
Ja, ja. Also ich finde deine Begründung hochinteressant. Ich habe dir jetzt total gern gefolgt. Aber ich glaube, dass niemals irgendjemand solche komplizierten... Ich glaube, es ist irgendwas, was 1940 mal festgelegt wurde, von mir aus 1950, ja, um jetzt bestimmte Assoziationen zu vermeiden. Und dann hat man das nie wieder durchgesehen und dann setzt man sich hin und sagt, na bitte.
Mit den Homosexuellen verfährt man ja irgendwie ähnlich, ne? So klischeehaft. Mhm. Schade, die Psychologie war doch mal die Disziplin, die irgendwie am revolutionärsten mit Körperlichkeit und Sexualität umging.
Naja, gut, aber also jetzt sind wir doch wieder da. So also 1933 bis 1945 gab es ja in Deutschland eine besondere historische Epoche. Also ich weiß nicht, ob du jetzt dich dazu informiert hast, aber jedenfalls. Man muss eben sagen, dass die Psychologie, insbesondere die progressiven Aspekte von Psychologie und Psychiatrie, sind damals verbrannt worden. Also da wurde nicht das Haus umdekoriert, sondern da wurde das Haus gesprengt und ein neues deutsches Haus hingebaut. Also alle Juden wurden davon gejagt, Homosexuelle wurden verfolgt und in KZs gesteckt. Also es war eine absolute Implosion und die ganzen humanitären Ansätze, die in der Psychologie, also ich sag's immer so, in den 1920, da träumte Harvard mal so, wie die Charité zu werden, und 1940 war das vorbei. Also da hatte man.
Heute ist es andersrum.
Also ja, gut, die Charité identifiziert sich viel mit Harvard, aber Harvard weiß heute nicht mehr, dass es die Charité gibt. So, ja, das ist einfach so. Ja, und genau, also das ist schön mit dir, weil wir sind mitten reingesprungen so ins Thema, und es ist eben so, dass eben schon die Prostitution, weißt du, warum ich mich auch so freue, dich heute hier zu Gast haben zu dürfen, es ist eben der Grund, dass unsere beiden Berufe sind immer die häufigsten metaphorischen Berufe. Also wenn Leute Dinge nicht tun wollen, dann ist es, weil sie entweder sich nicht prostituieren wollen, ja, oder weil sie doch keine Psychiater sind. Und eigentlich, also ich liebe meinen Beruf, du sagst, du liebst deinen Beruf oder du magst deinen Beruf auch sehr. Ich finde, das Lieben ist ja so ein komisches Wort an der Stelle. Aber
ja, kannst du ruhig sagen, ich liebe es, ich genieße es.
Ja, aber jedenfalls, also darum, gut, ist jetzt öffnet nochmal andere Türen, weißt du, so der Begriff der Liebe an dieser Stelle. Aber was ich will nur darauf hinaus, ist eigentlich so lustig, dass unsere beiden Berufe sind immer so die Hauptberufe, so, weißt du, ich bin ja nicht dem sein Psychiater oder, und du hast letztens irgendwie mal gesagt, du hättest ja mit der Sexarbeit angefangen, um dich nicht prostituieren zu müssen an anderen Stellen.
Ist natürlich wahr, ja. Also es ermöglicht einem schon, gerade als irgendwie junge Frau in den Medien oder auch in künstlerischen Berufen, sehr viele Möglichkeiten, eben auch mal Nein zu sagen, weil es eben nicht dann plötzlich von der Zustimmung zu irgendeinem Projekt oder dem Schreiben irgendeines Textes, Arbeiten unter irgendwelchen Bedingungen eben abhängt, ob man die Miete bezahlen kann.
Ja.
Ich kenne ja auch viele Kolleginnen, die haben eben ihre Tagesjobs, ihre Daytime-Jobs noch. Also was dir dann so erzählen, was ich so höre, was man so sich über sich irgendwie ergehen lassen muss, was man so aushalten muss. Ich habe ja eigentlich angefangen, also eigentlich war das relativ mein erster Job während des Studiums. Und als es dann so gut lief, hatte ich gar keinen Grund, mir was anderes zu suchen. Ich war davor, war ich noch 2 Jahre lang so nebenbei Aktmodell gewesen in der Kunstschule, Weißensee, war sehr schön, nur sehr eben schlecht bezahlt. Wer schon mal Modell gestanden hat, weiß, was für eine verdammt harte Arbeit das ist, was für körperliche Schmerzen man da hat, wie ermüdend das auch ist und wie, auch wie selten man das auch machen kann und wie schlecht man bezahlt wird. Das ist einfach eben, also entweder hat man dann 5, 6, nicht 3 oder 4, sondern eher so 5, 6 verschiedene Jobs, um sich über Wasser zu halten. Und wenn man seinen Eltern nicht auf der Tasche liegen will, und das wollte ich auch nicht. Und es war auch so, dass sie meinten, du kannst gern bei uns wohnen, aber wenn du unbedingt eine eigene Wohnung haben willst, im Westen, also in Kreuzberg,
egal wo, ja.
Dann musst du es ja selbst finanzieren. Und ich habe auch kein BAföG bekommen, weil dafür haben die wiederum doch zu viel. Aber es, es war aber auch in Ordnung, weil ich war schon 26 und ich mache jetzt nicht meine Eltern dafür verantwortlich, dass sie mich nicht bis zum Ende des Studiums durchfüttern.
Stimmt, das wäre so toll. Salome Baltus, meine Eltern haben mich in die Prostitution getrieben.
Ja, aber ja, genau.
Die Schlagzeile heute nicht. Nee, schade.
Nee, du, das, es gibt ja Grenzen der Peinlichkeit.
Ah ja, okay, gut, dann lassen wir das weg.
Nee, ich war auch sehr selbstbewusst und ich meine, gut, ich hätte ja immer fragen können. Ich glaube, das war auch ein Faktor. Es war ja bei mir, ich hätte ja jederzeit zurückgekommen.
Du hast nach der Schule durchaus dann direkt studiert und dann ging es um die Zeit und nach dem Studium
noch,
sozusagen.
Und wir hatten nicht viel Platz zu Hause. Mein Vater war oft nicht da und ich war, glaube ich, damals sehr kindlich.
Achso, dein Vater war oft nicht da, nur für die wenigen, die das nicht wissen. Dein Vater war ein sehr bekannter Musiker und der war einfach viel auf Tour und so.
Ja, genau. Konzerte und ich habe am Anfang war ich wie absorbiert von meinem Studium und wollte auch, und dann habe ich nebenbei auch noch ein Romanprojekt gehabt. Ich war eigentlich nicht sehr lebenspraktisch. Ich war ein bisschen verträumt und dann als ich dann irgendwann den Entschluss fasste, also das musst du mal ausziehen, das war wirklich mehr, weil ich dachte, du kannst doch nicht bis du 30 bis zu Hause wohnen, obwohl ich es natürlich gekonnt hätte. In vielen Ländern Europas müssen die Kinder das. Und
bis zur Ehe.
Ich kenne auch Leute, die ziehen dann zu ihren Eltern zurück, wenn irgendwas nicht geklappt hat, ne, mit der Selbstständigkeit oder mit dem Beruf und dem Leben in der Großstadt, und das ist auch nicht schön. Also,
naja, was willst du bei dem brutalisierten Mietmarkt auch, also das wird ein häufigeres Modell, ja, oder so, weil wenn du jetzt irgendwie für eine Wohnung schnell mal 1.000 Euro jeden Monat aufbringen musst, eben, wo kriegst du die her? In Berlin? Also so.
Ja, ja. Und ist ja nicht nur das, ist ja doch Krankenversicherung, also was man so braucht.
Ja,
ne? Und insofern, ich glaube, das wäre jetzt ein paar Jahre später gar nicht mehr so ehrenrührig gewesen, aber ich wollte eben auch dieses Alleinsein haben. Ich wollte allein wohnen, vor allem. Ich wollte auch nicht in die WG ziehen, ich wollte alleine sein, weil ich zum Schreiben alleine sein muss. Und also es klappte von Monat zu Monat und auch dann von Monat zu Monat besser.
Und genau, und du sagst, das war dein erster Job. Also du warst Aktmodell und also aber jetzt eben, also
so, das war so nebenbei.
Eben in der Kunsthochschule, und dann hast du irgendwie einen Prostitutionsjob bekommen.
Also dann habe ich einfach im Internet geguckt, wie heute alle. Man weiß, es gibt dieses Ding, Escort. Dann googelt man Escort-Webseiten, dann findet man jede Menge menschenverachtende, unästhetische Dinge. Einige Sachen, die ein bisschen edler aussehen, wobei es natürlich für einen intellektuellen Menschen, irgendwie Studenten, interessant ist, so diese Texte, diese Puffprosa. Du musst dir mal, wenn du richtig lachen willst, guck dir mal irgendeine auf Hochglanz machende Escort-Agentur im Internet an und lies dir die Texte durch. Es ist wirklich witzig zum Schießen. Und teilweise unfreiwillig komisch, so falsche Apostrophierung, falsche Ys und sowas und schlechte Grammatik. Und
also hast du dir die Escort Prosa durchgelesen und dann...
Ja, also ich habe dann eine Seite gefunden, die war etwas anders als die anderen, und dann habe ich da angefangen und habe auch noch an verschiedenen anderen Orten gearbeitet dann, als ich merkte, ja, da läuft es im Hochsommer schlechter oder die wird gerade irgendwie umgebaut, die Seite, da brauche ich was anderes. Ich habe mich also so ein bisschen dann umgetan. Ich habe mich also in dieser Szene irgendwie bewegt, habe unglaublich viel gelernt, auch über die Szene. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass dieses Klischee von dem Zuhälter, dass es gar keine Zuhälter gibt, also jedenfalls nicht im legalen Bereich, dass es auch gar nicht so ist, dass das irgendwie, wenn man damit rechnen muss, dass es Rotlichtmilieu ist und Kriminalität oder irgendwelche, keine Ahnung, Schutzgelder oder diese ganzen Dinge, an die man so denkt, nein, das ist eigentlich so irgendwie kleine irgendwie Kleingewerbetreibende, selbstständige irgendwie Frauen, die da versuchen, irgendwie an Jobs zu kommen.
Ich will natürlich auch sehr stark auf diese psychische Seite hinaus. Also die Sexualität wird ja insgesamt, also wird ja ganz klar der Intimsphäre zugeschrieben. Also da gibt's ja sozusagen gar keinen gesellschaftlichen Zweifel daran. Also du wirst da bestimmt viel dazu zu sagen haben, aber das wird ja allgemein der Intimsphäre zugeschrieben. Und es ist ja schon so, dass die meisten Menschen sich nicht prostituieren und ganz, ganz wenige Männer. Ich weiß gar nicht, ob es dafür einen Markt gäbe. Wahrscheinlich gibt es irgendeine, wie dem auch sei. Und natürlich ist immer wieder die Frage, also es gab auch ganz viel psychiatrische Forschung zum Thema Prostitution, also wo man sozusagen die geistige Verfassung der Prostituierten probierte zu erforschen.
Beziehungsunfähigkeit, solche Legenden.
Naja, man befragte die eben immer wieder, weil man eben sozusagen sagte, also die Prostitution ist praktisch eine Diagnose, und jetzt befragen wir mal diese Kranken und probieren mal herauszufinden, was die da dahin treibt. Ich habe eigentlich immer das Gefühl gehabt, dass diese Forschungsarbeiten auch von einer ganz leichten Geilheit immer getrieben waren. Also dass man tut mir leid, ich mache gerade diese Forschungsserie, wo ich mit 50 Prostituierten sprechen muss. Denkst du mir, macht das Spaß? Egal. Also so, genau. Aber, und man hat auch nie was Wegweisendes zutage gefördert. Aber es war völlig klar, Prostitution ist eine Diagnose und wir müssen herausfinden, die Gründe dieser Anomalie.
Ja, man findet ein Phänomen in der Gesellschaft, was irgendwie nicht ins Bild passt. Ja, also vielleicht, egal ob es das schon früher gegeben hat oder ob das vielleicht nur verheimlicht wurde, jedenfalls passt das nicht ins Bild und man fängt dann an, das zu untersuchen. Also alles, was unnormal ist und nicht Mainstream, steht natürlich im Fokus und wird viel mehr untersucht als die Normalität, über die es am wenigsten Studien gibt.
Ja.
Dafür ist es aus Sicht von uns Außenseitern so, dass uns die Normalität unnormal erscheint und ich auch so meine, mich sehr interessiert, wie man so in dieser Gesellschaft funktionieren kann, wie die Leute das eigentlich aushalten. Dieser unglaubliche Anpassungsdruck, den sie haben und wie sie damit umgehen, der Anpassungsdruck, der wirkt sich ja immer aggressiv aus in eine Richtung, wo sie plötzlich Wege sehen, dass man sich vielleicht doch nicht anpassen müsste. Und interessanterweise das, was sie also eigentlich erlösen könnte, wo sie sehen könnten, dass man muss nicht alles so machen wie alle, das wird bekämpft, aus einfachen Grund die Gewalt, das Bedürfnis nach Gewalt bei den Normalen ist einfach da. Die Menschen haben sind alle so frustriert, die haben eine solche Frustration durch den Anpassungsdruck. Die sind so voll unterdrückter Gewaltbedürfnisse, dass sie da, wo sie dürfen, wo sie das Gefühl haben, da werden sie nicht bestraft. Das ist gesellschaftlich akzeptiert, zum Beispiel Kinderschänder zu hassen oder verurteilte Straftäter oder alle die, wo man sagt, die gehören nicht zu uns. Und da entlädt sich das. Und die Prostituierten gehören in den meisten Ländern dazu, genau wie Homosexuelle, also alle Außenseiter, die erleben sozusagen, wie krank die Normalen sind von diesem Anpassungsdruck. Denn eigentlich ist niemand so normal, wie er sein soll. Niemand passt wirklich in irgendein vorgeschriebenes Sittensystem richtig rein, außer den Paaren, die sich das vielleicht mal ausgedacht haben. Und man wird von Kindheit an darauf geeicht, da reinzupassen.
Klar, es ist ja so eine Art Kompromiss. Also wir leben als Gesellschaft zusammen und dann sagen wir, okay, das Individuum kann sich einfach nicht entfalten, weil ich sage immer, wenn mir jemand in der S-Bahn ganz doll auf den Fuß tritt, gibt es eine Mikrosekunde, in der ich den gerne töten möchte. Das ist ein normaler Impuls und es geht nicht. Ich kann nicht die Leute töten, die mir auf den Fuß treten. Mhm. Und genauso ist es eben natürlich auch so, dass es eben, wenn sich zwei Menschen begegnen und also wenn sich ein heterosexueller Mann und eine heterosexuelle Frau begegnen, dann ist es ganz oft so, dass, also gibt es Momente, in denen die beiden miteinander Sex haben möchten. Und das wäre eben gesellschaftlich kompliziert, wenn man das einfach so durchwinken würde. Und deswegen
wir alle nur immer irgendwie masturbieren würden und die ganze Zeit von Erotik gesteuert werden, die ja auch eine Sache ist, die süchtig macht, die alles verabsolutiert. Wenn man eine Zeit lang viel Sex hat oder irgendwie übers Wochenende sowas macht, dann lädt sich alles erotisch auf. Und das ist einfach nicht produktiv in einer Gesellschaft, die auf Produktivität ausgerichtet ist.
Ja, okay.
Geht es um Produktivität. Es fing ja auch an, diese Sittengesellschaft in der Zeit, also in der frühen Neuzeit, 15., 16. Jahrhunderts, wo man anfing, wo man wirklich anfangen musste, da irgendwie mal Zug reinzukriegen.
Ich will, wie gesagt, ich will dich immer so ein bisschen noch mal in Richtung eben dieser psychologischen Aspekte bringen, weil du hast natürlich ein sehr umfassendes Wissen, weil du dich sehr, sehr viel damit beschäftigt hast und deswegen gehen bei dir ständig Assoziationstüren auf und ich hoffe, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer uns das auch nicht übel nehmen, dass ich dich dann ständig unterbreche und noch mehr psychologisiere. Du sprichst vom Anpassungsdruck. Natürlich ist jetzt, also wir müssen uns das Stichwort Tatort, werde ich mir mal hier auf meinen Zettel schreiben und dann noch merken auf meine umfangreichen Notizen der Vorbereitung will das mit dem Tatort nochmal dazu schreiben. Du sprichst von Anpassungsdruck. Nun, die Klischee-Prostituierte, die wir so kennen aus diesen Klischee-Medien, die ist ja nun eine ganz angepasste Person. Also die hat ja sozusagen eine bestimmte Kleiderordnung,
Netzstrümpfe, Lackstiefel.
Ja, genau. Und Leder-Mini-Rock, so. Aber es gibt ja schon einen Anpassungsdruck. Also ich meine, dein Job ist ja nicht so, du solltest ja ansprechend auch sein. Also du solltest ja nicht abstoßend aussehen oder so. Also sondern es ist ja schon so, dass ein Teil, oder ist das nicht auch eine Anpassung, die du da zu begehen hast?
Du meinst an ästhetische Vorstellungen, so, Ideale? Ja,
genau.
Ja, ich glaube, überall, wo man irgendwo sich an eine Sache nicht anpasst, passt man sich an andere umso mehr an. Ja? Also und ich meine, diese Anpassung, die betrifft ja eigentlich viele Frauen, dass sie gut aussehen wollen müssen, glauben es zu müssen. Nur bei mir wird eben genau das dann wenigstens bezahlt.
Ja.
Also, dass ich mir nichts aus mir mache. Ja, so. Und
obwohl ich mal mit Ilan Stefani gesprochen habe und die gemeinte, also sie fand das so entlastend, dass es im Bordell gerade eigentlich recht wenig darum ging.
Sobald man dann Sex hat, sobald das Dinner vorbei ist und man den öffentlichen Raum verlässt, in den ich im Escort ja bin, wenn ich jemanden treffe, kommt es darauf nicht an. Ja, dann kommt es wirklich mehr auf Geruch zum Beispiel an und auch auf so Chemie zwischen zwei Menschen, auf die Stimmung. Also ich hatte auch selbst mit scheinbar unattraktiven Menschen großartige Momente, wunderschönen Sex, und ich hätte mit gut aussehenden Männern furchtbaren Sex.
Ja.
Und also, wenn es überhaupt welchen gab.
Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu Verrückt.
Ich habe auch erlebt, dass Männer, Frauen, die scheinbar wirklich nicht so die Hübschesten sind, dass sie unglaublich auf die abfuhren, weil die hatten was, das kann man nicht erklären. Und übrigens sind die in der Geschichte die meisten prominenten, erfolgreichen Prostituierten, waren nicht die hübschesten Frauen ihrer Zeit.
Ja, wobei das natürlich auch damit zu tun hat, dass man von dieser Frau dann öffentlich weiß, dass sie sozusagen, dass sie eben, also man kennt sie öffentlich als sexuelles Wesen sozusagen und automatisch fährt natürlich der normative Blick hoch und sagt, na wie sieht die denn aus, na so hübsch ist sie nicht. So.
Es gab ja immer viele Prostituierten in dieser Zeit auch, es war aber nicht nur diese eine dann, ich meine der Zeit der Kamillendame in Paris war voll mit Kokotten.
Aber weißt du, ich denke sozusagen in dem Moment, wo ich weiß, das war eine berühmte Prostituierte ihrer Zeit sozusagen, gucke ich mir natürlich sofort das Äußerliche an und sage, naja, so doll sah sie ja nicht aus. Mhm. Während jetzt bei Marie Curie schaffe ich es zumindest, mir über ihr Aussehen gar keine Gedanken zu machen. So.
Ja, also das ist natürlich auch eine interessante Sache. Man sieht die Tätigkeit der Prostituierten, und es ist ja auch immer ein Teil davon, schon so, dass sie schon ihre Oberfläche verkauft.
Ne? Ja.
Also dass sie schon doch ein Objekt ist und Sexobjekt sein ist auch etwas, das man ja selbst auch steuern kann. Ich möchte mich ja auch ein bisschen selbst objektivieren, weil es mir dann Spaß macht, mich einzusetzen als Objekt oder meinen Körper. Mhm. Ja, also mein Körper ist dann das Objekt, nicht ich. Also ich bin ja ein bisschen mehr als mein Körper.
Ja.
Aber trotzdem reicht das auch nicht, denn es ist ja schon immer noch eine Handlung, Prostituierte zu sein. Es ist nicht eine Produktbeschreibung, es ist auch eine Handlung. Und niemand hat in dieser Branche Erfolg, der glaubt, es reicht, wenn er einfach passiv dasteht oder ist. Man muss immer agieren, man muss kommunizieren. Und
dastehen jemanden, ist sowieso schlecht, ja.
Jemanden da, also genau, oder sich hinlegen und dann fertig.
Ja,
also,
ja,
man muss immer also schaffen, da das Eis zu brechen. Es ist eine kommunikative Art, innerhalb von so einer kurzen Zeit die Hemmungen zu überwinden, bei sich und beim anderen, sodass es im Idealfall für beide eine schöne Sache ist. Also die meisten fragen mich, wie ich das mache, sobald dann ich dann mit dem Mann allein bin, das Hotelzimmer irgendwie, die Zimmertür fällt zu und was dann? Ja, was jetzt? Ne? Und steht man sich so gegenüber und es ist auch immer noch ein bisschen aufregend, wie man es dann, wie man die Kurve kriegt, ohne dass es peinlich wird. Also man kann natürlich noch das Gespräch weiterführen, man kann sich dann auf die Sitzgruppe setzen, auf die Sitzmöbel und dann sich weiter unterhalten, aber es ist ja auch nicht so, dass die Männer dann sofort enthemmt mir die Sachen runterreißen und sich auf mich stürzen. Also wenn das einer machen würde, dann wäre es entweder so ein Spiel und er würde dabei das nur machen, weil er das Gefühl hat, das macht jetzt mir auch Spaß, das ist klar. Ja, oder wenn es nicht so wäre, dann würde ich aber auch irgendwie, würde ich ihn schon versuchen, in seine Schranken zu weisen und also.
Naja, nochmal zurück sozusagen, also genau, also auch du bist ja in dieser Normalität aufgewachsen, also in diesem, ne, in dieser, also in der Welt, in der wir alle leben, wo Beziehungen und körperliche Sexualität absolut zur Intimsphäre gehören. Du kennst also auch diese Allerweltsvorstellungen von Prostitution. Und wie ist es bei dir? Also, wie denkst du, hast du, also es wird ja bei dir auch irgendwann eine psychologische Barriere da gewesen sein, über die du kommen musstest?
Es ist interessant, dass du das fragst, denn ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Also ich finde es vor allem auch erstaunlich, dass allein die Tatsache, dass ich jetzt diesen Job mache, zu einem so anhaltenden öffentlichen Interesse führt. Ehrlich gesagt, also ich meine, ich bin in Berlin aufgewachsen, Ost-Berlin, in diesem liberalsten Ort der Welt. Es ist ja nicht so, dass wir in Ost-Berlin oder die Ossis ständig irgendwo, wo sie gehen und stehen, nackt sind und ficken. Das ist nicht so. Nur es wird auch nicht problematisiert groß. Es ist einfach, ja, macht man halt. Und
es gab
in Berlin ja auch diese Partyszene, was will das?
Man sollte unbedingt klarstellen, dass du mit Ost-Berlin, liberalster Ort der Welt, meinst sexuell liberal. Es war sozusagen, es gab auch ganz, ganz, ganz viele Einschränkungen.
Ich meine eigentlich eher Ost-Berlin nach der Wende.
Okay, da bin ich dabei.
Also, oder
da
Berlin, dabei. Berlin nach der Wende. Ich meine, Kreuzberg ist ja auch insofern dann wie diese Szene. Und also da gab es, es gab ja diese Partykultur, es gab FKK, es gab irgendwie, es ging dauernd irgendwie auch um Sex und als Student hat man dann auch irgendwie auf Partys, wo man irgendwie dann auch so hippiemäßig durch die Gegend vögelte, oh, Schlafzimmertür auf, wollt ihr Jacke holen, da vögeln welche, okay, lasst euch nicht stören, oder gehst ins Bad, oh, in der Dusche steht eine mit einer anderen oder mit jemandem und es gibt diese Clubs, es gibt einfach eine sehr liberale Szene und wenn man da so reinwächst, dann denkt man auch irgendwann, ja, das ist eben die moderne Zeit. Und der Schritt von irgendwie viel abends ausgehen, One-Night-Stands haben und oder viele so flüchtige Beziehungen und dann der Schritt, gut, dann mache ich es jetzt mit Leuten, die dafür bereit sind, auch ein bisschen was zu bezahlen oder ein bisschen mehr. Und im schicken Ambiente, das ist dann einfach nur noch eine Stufe mehr. Ich hatte diese Hemmschwelle, also tatsächlich nur insofern, dass mir irgendwie klar war, Leute denken, ich sollte sie haben. Wenn man darüber liest in der Presse, hat man dauernd diesen Satz, was macht das mit dir? Bei keinem anderen Beruf wird man gefragt, was macht das mit dir?
Doch, also, bei meinem.
Ah, ja, siehst du? Ja, und gut, und vielleicht auch bei, keine Ahnung, also jemand sollte das vielleicht eher mal einen Rettungssanitäter fragen, ja, oder eine Schwester in einem Sterbehospiz, ja, das oder so, ne?
Aber, auch eine Mitarbeiterin,
also
Mitarbeiterin im Innendienst in der Versicherung, also das
ja,
kann...
Ja, oder jemand, der Leuten die Jobs, also diese Firmen, die Kündigungen ausschreiben und sowas, ja.
Na gut,
aber das irgendwie verglichen mit dem, was man mit jemandem schläft, was ja eigentlich eine alltägliche Sache ist, die alle Menschen tun, so wie Essen. Warum sollte denn das jetzt ausgerechnet? Das ist doch gar nicht so was Außergewöhnliches. Man macht in einem Hotelzimmer das, was andere Menschen ohne Geld im Hotelzimmer auch tun. Aber auf irgendwelchen Gründen ist das, und zwar noch mehr als irgendwie die polygam rumvögelnde junge Frau oder Frau, noch irgendwas anderes wegen diesem Faktor des Geldes?
Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Ich glaube, dass das sozusagen erkennbar ja eine liberalere Sichtweise auf Prostitution möglich ist, dass du einfach dich zu erkennen gibst und du bist einfach eine hörbare Stimme und dann es ist einfach auch toll, mit dir darüber zu sprechen. So hängt das, glaube ich, zusammen. Ich glaube, es ist ja sozusagen, also da kommen viele Faktoren zusammen.
Ich bin schamlos und das ist, meine ich wörtlich, denn ich schäme mich dafür wirklich nicht. Es gibt, würde andere Dinge geben.
Wofür schämst du dich?
Ich würde mich dafür schämen, beispielsweise einen Werbespot für ein Produkt, was ich nicht gut finde, dafür Geld zu bekommen.
Okay,
Oder mein Gesicht auf einer Plakatwand, wo es dann um irgendein Produkt von Nestle geht. Das wäre mir peinlich. Ja. Oder es wäre mir peinlich.
Es gibt natürlich auch hier ganz viele andere Scheißfirmen, so wie IKEA und Mondelez und so.
Ja, genau. Also all
nicht, dass wir es vergessen.
Eine Firma. Ja, das schon, Gott, ja, ist ja, stimmt ja.
Wie in anderen
Talkshows machen diese Leute immer den Fehler, man denkt, Mann, seid ihr blöd, ihr seid doch in der Öffentlichkeit. Das ist mir gerade selbst passiert. Na gut. Ja.
Jedenfalls, das ist hier die Talkshow, wo die Leute ihre Hüllen fallen lassen, sage ich dir.
Nein, Sie sehen das jetzt nicht, liebe Zuhörer. Oder wenn ich zum Beispiel jemandem echt schaden würde, wenn ich jemandem beispielsweise in einem nicht so liberalen Staat, um meine eigene Haut zu retten, ans Messer liefern würde.
Ja, ja. Ich wollte nur klarstellen, dass du nicht schamlos bist, sondern dass du sozusagen bezüglich deiner Sexualität schamlos bist. Aber eben, du bist kein schamloser Mensch. Das ist ja Quatsch.
Ich bin ein sehr moralischer Mensch eigentlich. Also, weil ich habe herausgefunden, dass das so der Job ist, wo man am wenigsten eigentlich Kollateralschaden anrichtet, wo man die meisten Menschen mit glücklich macht. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie den Ehebruch als einen Kollateralschaden ansieht, was er nicht ist, meiner Ansicht nach, also das hat nichts mit Ehebruch zu tun und ich glaube auch nicht, dass dadurch irgendwelche Beziehungen oder Ehen gefährdet werden, dass ich mit den Männern schlafe.
Ja, weiß ich nicht, ja. Also das öffnet jetzt, ich will ja mehr über diese psychologischen Aspekte reden und so. Tatort, das ist ein super Stichwort, weil das ist natürlich total interessant, auch wieder eine Parallele zwischen unseren Berufen. Ich habe mal drei Doktorandinnen haben bei mir Studien gemacht zur Darstellung von psychisch Kranken im Tatort, der Tatort versus Polizeiruf der 1970er, der 1980er und der 1990er Jahre. Wir wollten eben den Mauerbau mit da drin haben und wir wollten eben diesen Ost-West-Vergleich und so da drin haben und das war schon irre. Insofern eben die psychisch Kranken, also es wurden wahnsinnig viele psychisch Kranke dargestellt, sehr, 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 sehr viele und drei davon wurden, es wurden insgesamt 600 psychisch Kranke und davon wurden drei überhaupt behandelt, zwei davon stationär von irren Psychiatern, die sozusagen irgendwie eigentlich Mordpläne aushecken und einer ambulant, also sozusagen die komplett verzerrte Darstellung von Psychiatrie im Tatort und natürlich, ähnlich ist es ja bei euch, ne? Also es gibt ja unheimlich viele Krimis mit Nutten, ne? Also man kann es nur so sagen.
Ich glaube, vor allem Berufen. Ich glaube, wenn da ein Handwerker vorkommt, werden alle Handwerker auch sagen, weil ich falsch oder so. Ja.
Nee, aber ja gut, ja okay, aber es kommen ja relativ wenige Klempner im Tatort vor und wahnsinnig viele Klischee-Nutten. Also ich will die jetzt gar nicht Sexarbeiterin nennen, weil das sind ja immer diese...
Interessant, dass du das auch so siehst. Ich denke immer, das ist so eine selektive Wahrnehmung von mir, dass ich denke, oh Gott, schon wieder. Aber wenn du das auch so siehst...
Du, das ist so für mich die Standardfahrt. Also für mich ist die Standardfahrt sozusagen in einem Krimi, ist immer dann sozusagen in einen Nackttanzclub so, wo dann irgendwie...
Das Rotlichtmilieu.
Ja, weiß man ja.
Und dann steht da Dimitri schon und mit dem Schlagring, ich hab Dimitri nie kennengelernt.
Ja.
Oder am besten fand ich diese eine Folge mit Til Schweiger als Kommissar, das ist auch ein bisschen grenzwertig. Er entdeckte halt irgendwie, dass da offenbar ein illegales Bordell ist, wo ganz viele arme minderjährige Mädchen, die auch sehr schöne Bilder am Tatort davon auch gezeigt werden. Und natürlich hat er irgendwie keine Möglichkeiten, aufgrund der Gesetzeslage da so richtig aufzuräumen. Aber er setzt sich dann so als Retter darüber hinweg, stürmt da mit Körperkraft rein und nimmt den Laden auseinander und ist dabei so sehr Til Schweiger. Und nur Til Schweiger sein kann. So der Gutmensch, der es jetzt einfach nicht verstehen muss, aber er will jetzt unbedingt helfen.
Man muss übrigens sagen, dass sein Love Interest in diesem Tatort, die Schauspielerin ist 25 Jahre jünger als er. Das finde ich auch irgendwie sehr interessant, dass er dann so ein Bordell stürmt, um Kinderprostitution zu verhindern. Danke. finde ich echt ganz gut. Man muss ja sagen, die ist glaube ich 30 und damit im Fernsehen gleichaltrig wie er. Und das macht natürlich was. Ich denke immer, also meine Argumentation damals, unsere Argumentation in diesen Dissertationen über Psychiatrie, war, dass wir sagen, hey, wenn du das jeden Sonntag siehst und die Einschaltquoten sind und bleiben fantastisch, irgendwie 10 Millionen Leute gucken den Tatort,
ja, ich meine, es
dann
ist das
macht das was mit dir.
Es ist das Porno des braven Bürgers, ne?
Na, aber ich will sagen, aber das macht was mit dir, weil du irgendwie das Gefühl hast, wenn du jede Woche sozusagen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk irgendwie ungefähr so ganz klar gezeigt hast, Leute, das ist Prostitution. Dadurch entstehen ja auch immer diese gefühlten Statistiken. So 90% genau. sind verschleppte.
Wo wir inzwischen wissen, die Zahlen sind wirklich frei erfunden. Und die Emma hat nie eine Quellenangabe genannt, weil es sie auch nicht gibt. Also ich bin ja da in Kontakt mit der Forscherin, die dazu promoviert, Sonja Dolinzek an der Humboldt-Universität, Historikerin, die hat sich damit ernsthaft beschäftigt. Und das ist leider erschütternd, dass man aus diesem Klischee etwas macht. Und ich meine, man kann nun Klischees nicht bekämpfen. Es wird immer Klischees geben. Gerade, weil es die meisten Leute eben wirklich nie erfahren. Man kann natürlich irgendwann dann sagen, gut, es gibt auch Arthouse-Kino, wo man was dagegen stellt. Wenn man sagt, das gibt's eben auch. Man könnte natürlich auch irgendwann auf die Idee kommen, einen ganz anderen Tatort zu machen. Nur Krimis funktionieren eben auch mit Stereotypen, weil ansonsten kriegst du die Geschichte nicht mehr unter. Das ist ja auch eine Schreibtechnik. Du bist ja auch Autor. Du weißt, wenn man was erzählen will, dann muss man sich auf eine Sache konzentrieren und der Rest ist in so einem Krimi dann eben Klischee.
Es passieren ja auch mehr Morde im Tatort zum Glück als in Deutschland geschehen, so glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie viele Morde überhaupt passieren in Deutschland.
Wenn man zum Beispiel in diesen Tatorten, wenn man die Polizei als eine Schlägertruppe zeigen würde, die dauernd mehr oder weniger unbescholtene Bürger zusammenschlägt, dann hätten die Leute auch Angst vor der Polizei auf der Straße. Ja.
Also,
und
diese Art von Prostitution, wie sie da dargestellt wird, die es sicherlich auch gibt, ne? Also darüber sollte man auch nichts Positives sagen, oder?
Also ich man bin ja da so furchtbar differenziert, was das angeht. Natürlich, ich meine, es ist ja nun gar keine Frage, dass niemand zum Sex gezwungen werden sollte. Gerade weil die Frauen, die dazu gezwungen werden, ja auch nicht der Gast gerne das Geld behalten dürfen. Warum sollte man sie dann zwingen? Das wäre ja unlogisch. Ja, man zwingt sie ja, wenn man das Geld haben will. Oder wenn man sie selbst vergewaltigen will ohne Geld. Ja, und natürlich, da gibt es ja gar nichts zu diskutieren, dass das, ich meine, was für eine Frage. Das ist natürlich auch bereits illegal. Ne? Und die Gesetze scheinen irgendwie nicht so richtig zu greifen, weil entweder sind die Kontrollen zu schlecht, irgendwie die internationale Polizeiarbeit funktioniert nicht oder irgendwelche Leute, auch Politiker, profitieren vielleicht sogar daran. Da gibt es ja ein paar, will ich jetzt nicht so weit ausholen, aber ich glaube, die meisten, die man da sieht, wo man das dann rauf projiziert, die sind keine Zwangsprostituierten. Ich habe mich ja auch, weil es immer mich beschäftigt und ich denke, ich kann das nicht so individualistisch und für mich machen, bin ich ja auch im Berufsverband drin, der sich eben für die Belange auch von eher benachteiligten Sexarbeiterinnen, Kolleginnen einsetzt. Also das ist ein Berufsverband, das sind nur tätige oder ehemalige Sexarbeiter, wie sie sich nennen, drin, die eben so eine Interessenvertretung gegründet haben. Das sind natürlich immer furchtbar wenige. Klar, wer macht, ich meine, wie in jeder Berufsgruppe ist dann die Interessenvertretung klein, die eben noch die Kapazitäten haben und auch die Fähigkeiten und auch das Interesse an politischer Arbeit. Und einige, also wir haben mit großer Mühe immer versucht, da auch Kolleginnen von der Straße, vom Straßenstrich und da reinzuholen, die naturgemäß, weil sie auch sehr mobil sind und mal da, mal dort sind, jetzt sich nicht irgendwie auf Gremienscheiße einlassen oder auf Berufsverbandstreffen oder auf einen E-Mail-Verteiler, wo man dann was rumschreibt und Englisch und Deutsch, ne? Obwohl wir auch in anderen Sprachen machen, aber diese Frauen, die sind pragmatisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die total gerne Sex haben und diese Arbeit so lieben wie ich, weil unter diesen Bedingungen macht es bestimmt nicht so viel Spaß. Wobei, ich will ja auch nicht vorauseilendes sagen, es ist oft erstaunlich, was die einem dann so erzählen. Ich habe ja auch schon mal von einer gehört, die meinte, nein, sie kann sich das so einteilen und macht es lieber da, als ihr Gesicht im Internet zu haben und ihre Daten da zu hinterlassen. Und ich kenne auch eben die typische Geschichte, da ist halt eine, die hat irgendwie studiert in Moldawien oder in Rumänien, findet da aber überhaupt keine Arbeit, die irgendwie angemessen bezahlt ist und ist ein halbes Jahr in Deutschland, zieht es durch und dann fährt sie wieder für ein paar Monate nach Hause und baut da ihr Leben weiter auf. Natürlich oft ohne Arbeitserlaubnis und irgendwie auch illegal und ohne Reiseerlaubnis oder also ohne Steuern zu zahlen, aber ich meine, da bin ich auch dann auf der Seite meiner Kollegin, wo ich sage, ich kann sie verstehen, wenn sie eben diese Wahl trifft. Sie könnte ja genauso gut schwarz irgendwie putzen. Sie könnte ja genauso gut auch in Rumänien sich eine billige Arbeit suchen. Sie könnte auch betteln, aber sie macht das alles eben nicht. Sie macht eben das. Und
ich verstehe. Ist ja so auch meine Aufgabe. Ich will noch mal so zu einem Aspekt zurück, der sozusagen noch mal an dieser psychologischen Dynamik gerüttet. Wir reden ja immer immer sehr viel auch über andere. Also das ist ganz besonders an dem Beruf, dass man immer ganz viel über andere und über sozusagen die Sichtweisen von anderen auf deinen Beruf redet. Also dass die eine ganz große Rolle spielen. Politiker haben immer eine Meinung zu deinem Beruf oder sie rennen lieber gleich weg und sagen, frag mal lieber die hat eine Meinung zu dem Beruf, ich sag dazu lieber gar nichts und so weiter. Es ist eben so interessant, wissen alle immer alles über euch, so, also oder über dich.
Ich habe gerade genauso gemacht. Ich habe ja gerade auch einfach mal Vermutungen angestellt über ein Feld in meinem eigenen Beruf, was mit meiner Arbeit eigentlich nichts
aber
zu tun
macht
hat.
Aber was macht das mit dir so, dass die Leute immer so denken, sie wissen das über dich? Also das muss immer so sein, du wirst...
Hast du gerade gemerkt, was das macht. Man gerät in so eine ständige Verteidigungshaltung. Man gerät dauernd in so ein Gefühl, da will mich jetzt jemand angreifen, weil er...
Aber du fühlst dich nicht von mir angegriffen.
Nein, nur halt von der Art von Fragen.
Ja, ja. Von meiner Art von Fragen?
Nee. Nein. Okay. Einfach so.
Nee, du musst es sagen.
Also. Ich bin ja da einfach schon so oft dazu gefragt worden.
Genau.
Ich bin immer zu Aspekten meiner Arbeit befragt worden, die meiner Arbeit in keiner Weise sind. Ja. Was habe ich zu tun mit diesen Frauen, die ich vom Taxi aus in der Straße stehen sehe? Ich meine, ich sollte, und dann heißt es immer, sollte es mit ihnen immer mehr zu tun haben? Gut, dann ist man im Berufsverband, reicht aber nicht, weil da sind sie auch nicht. Was soll man machen? Ja. Ich weiß über die Sachen tatsächlich nur marginal.
Aber wieder zurück zu dir. Also dieser Aspekt, dass die Leute immer wissen.
Ja, man fühlt sich eben nicht nur irgendwie grundsätzlich kritisiert, als das, was du machst, ist nicht in Ordnung. Und dass du es in Ordnung findest, ist noch mal mehr nicht in Ordnung.
Das ist noch schlimmer, oder?
Ja, genau. Also wenn ich es selber nicht in Ordnung finden würde und sagen würde, naja, ich weiß doch nicht, was ich sonst machen soll, dann wäre es wahrscheinlich noch weniger provokant, daher wäre es nur mitleiderregend. Als wenn ich sagen würde, ich will das aber machen und ich behalte noch meinen.
Und es ist wie eine Diagnose, oder? Also es ist wie eine, also es wird sozusagen von bestimmten Kreisen also wie eine Diagnose gesehen, dass man gesagt wurde, die macht es und also sozusagen der einzige Grund, dass sie es machen kann, ist ja irgendeine psychologische Kondition.
Das ist mir konkret so gegangen mit Sandra Konrad, mit der ich zusammen in der Talkshow war.
Kenne ich nicht.
Mhm. Sandra Konrad hat hat ein Buch geschrieben, das ist auch recht auf den Medien, ist auch Psychologin, glaube ich. Ich will nicht keinen Fehler machen, ich weiß nicht, ob sie Therapeutin oder Psychologin, Psychoanalytikerin ist. Kann man ja rausfinden. Jedenfalls ist ihre Grundthese, dass Frauen sexuell Probleme haben, weil sie eigentlich darauf getrimmt sind, nur das schön zu finden, was Männer erwarten, dass sie schön finden sollen oder eigentlich gar keine eigene weibliche Lust haben.
Okay.
Wo ich sage, das ist eine interessante, also höchst interessante Ansicht. Die Frauen, denen das so geht, tut mir leid, mir geht's nicht so. Also ich habe, also mein eigenes Vergnügen an meiner Sexualität, das habe ich mit 3 Jahren entdeckt. Also beim Masturbieren, wie jeder, die meisten gesunden Menschen, denke ich mal, auf der Welt, wenn es ihnen nicht verboten wird. Und wenn sie dann nicht sofort mit Schuldgefühlen irgendwie...
Ja, wobei ja also man muss sagen, also gut, dass du das an der Stelle sagst, man muss sagen, es gibt tatsächlich recht viele sozusagen Kinder, kurzer Service, es gibt viele Kinder, die früh schon masturbieren, wobei man es nicht masturbieren nennen würde, also weil die Masturbation ist so eine zielgerichtete Handlung sozusagen, die den Orgasmus auslösen soll.
Oh, das
so.
War sie aber immer bei mir.
Ja, okay.
Also,
aber das ist relativ ungewöhnlich.
Natürlich ist es bei Jungs jetzt nicht so, dass es zum Samenerguss kommt, aber es ist ja auch so, dass man, dass so wellenartig das ist, dass man das also ansteigt und dann irgendwann das Gefühl, man muss weitermachen, man kann nicht aufhören und dann ist es schön.
Also
das ist doch ein Orgasmus, oder?
Also ich würde jetzt mal von uns beiden dich als Orgasmus-Expertin bezeichnen, insofern würde ich da mal gerne deiner Definition vertrauen. aber ich meine auch was anderes. Ich meine, also wir gehen schon davon aus, so aus der
Das ist eine Diagnose, lass mich gleich deine
Frage. Ja, genau, mach mal weiter, ja.
Deine Frage, ja. Es ist einfach eine Diagnose oder ist es eine große Irritation?
Und wenn du das nicht zugibst, dass du die Diagnose hast, dann ist es noch schlimmer. Dann hast du das ja unterdrückt.
Es wird wirklich in dem Zusammenhang von Stockholm-Syndrom gesprochen. Und es gab sogar eine Psychologin, die in der Öffentlichkeit behauptete, dass Prostitution, egal unter welchen Umständen, also egal ob Zwangsprostitution oder, wie sie es nannte, die sogenannte Freiwillige,
ja, genau,
bei allen Betroffenen immer eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst in der Stärke wie von Kriegsteilnehmern.
Ja.
Ich meine, das musst du dir mal reinziehen.
Das ist total interessant, dass du sozusagen, also ich probiere den Gedanken zu entwickeln, also dass du sozusagen, also du hast einen Beruf und dann wird dir, also du gehst Sexarbeit nach und dann wird dir vorgeworfen sozusagen, dass du deinen Körper, also dass du dich verkaufst.
Es ist immer vorgeworfen, Verkaufen des Körpers.
Ja, ja.
Und das ist diese typische, völlig absurde Formulierung.
Warte mal, ich verstehe, genau, dass du deinen Körper verkaufst und so und dann ist aber sozusagen, aber die Leute, die dir das vorwerfen, ergreifen durchaus auch Besitz von dir und sagen, listen, es ist folgendermaßen. Du hast das und das. Und wenn du widersprichst, dann siehst du es nur nicht. Aber weißt du, wie, es ist auch so ein, ja, es ist auch so eine,
Move. Wenn sie behaupten, dass sie gesund sind,
sind sie doch
ist das ein weiteres Symptom der Krankheit.
Ja. Aber auch dieses Besitzergreifende. Auch dieses, ich weiß besser, wie du dich fühlst, als du
und
glaubst,
das
dass
etwas,
du es weißt.
Interessanterweise, was männliche Kollegen in der Sexarbeit fast nie erleben. Das ist eine typische Sache, wie man mit Frauen umgeht. Irgendwie scheint es so zu sein, dass der weibliche Körper, also vor allem der Körper, kommunales Eigentum eigentlich ist. Die Frau als Person muss ihn zwar irgendwie verwalten und pflegen und die muss also auf ihren Körper aufpassen, ihn gesund halten, damit Kinder kriegen, aber er gehört ihr nicht in dem Moment, wo sie zum Beispiel sich entscheidet, ich habe es auch gehört von Frauen, die sich zum Beispiel sterilisieren lassen. Und zwar nicht aus medizinischer Indikation, sondern einfach, weil sie keine Lust haben. Oder Frauen, die abtreiben. Oder Frauen, die ganz viele Kinder kriegen.
Ehrlich gesagt, Frauen, die dick werden.
Ja, auch das.
Dann ist sofort so, wie gehst du mit unserem Gemeineigentum um?
Ja, es ist irgendwie scheint es zu sein, dass der Körper der Frau so einen
Kommunaleigentum, genau.
Ja, genau. Und deswegen ist auch die Vorstellung, dass sie sich erlaubt, das Geld damit zu verdienen. Das ist ein bisschen so, als würde jemand, keine Ahnung, Leute, also von einer Parkbank beschlagnahmen und sagen, so, ich sehe meine Parkbank und ihr müsst bezahlen, wenn ihr euch raufsetzt.
Wir können eine kommunale Körperverwaltung gründen. Wir machen eine
Wobei es natürlich
KKW
so ist, dass die Körper der Frau kommunales Eigentum ist, sondern dann von dem jeweiligen Mann.
Sprecher.
Und, ja, oder von dem jeweiligen Mann, also der sie dann hat. Also in der monogamen, patriarchalen Ordnung ist es ja
das
so,
ist auch in
damit
Ordnung,
jeder einen
oder?
Abbekommt, damit sich die Männer nicht schlagen, soll jede Frau genau einen Mann haben, damit auch die weniger irgendwie attraktiven einen abbekommen. Man wirkt also der natürlichen Selektion entgegen, die ja, also ja millionenlang funktioniert hat, indem die Weibchen die Männer auswählen. Aber was die Huren ja immer noch tun. Der Begriff Hure kommt ja eigentlich, habe ich glaube ich schon öfter mal gesagt, von dem Wort Hora und das war eben eine, die sich den Geschlechtspartner aussuchte und nicht nur mit ihrem Ehemann oder ihrem angeheirateten Partner, der ihr zugeteilt wurde, schlief. Ob sie dafür nun Geld nimmt oder nicht, spielt für den Begriff erstmal keine Rolle. Der Skandal bestand daran, dass sie selbst tätig auswählte und es also diese Souveränität hatte, also sich anmaßte. Insofern ist es wiederum das völlige Gegenteil von diesem Narrativ, dass man seinen Körper verkauft, was ja, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht geht, denn man verkauft Arbeit und jeder Mensch, der seine Arbeitskraft verkauft, verkauft nicht seinen Körper, denn man braucht ja immer noch den wachen Verstand und den Geist, damit man sich überhaupt bewegen kann, ja, man arbeiten kann. Einen Körper verkaufen, das geht nur mit einer Leiche und man kann nicht seine eigene Leiche verkaufen, das geht nicht.
Ja, ich glaube schon, aber.
Man kann schon seine eigene Leiche verkaufen, man kann davon nicht mehr profitieren. Es gibt vielleicht. Ja, dann kann man es genau vorher ranschreiben. Genau, es gibt Menschen, die vielleicht Körper verkaufen. Also in dieser Ansicht. Aber in diesen Körpern sind dann eben aber auch irgendwie lebendige Menschen. Ja, und ich meine, wenn man mir sagt, ich verkaufe meine Arbeitskraft, das wäre ja nicht skandalös, obwohl ich jetzt das ja tue oder ich verkaufe eine bestimmte Dienstleistung. Also darüber, ich glaube, auf diesem Niveau müssen wir uns ja nicht unterhalten hier, über dieses Klischee-Körper verkaufen, dass das intellektueller Schnitzer.
Nein, aber verstehst du, nee, ich finde es nur so interessant, dass irgendwie deswegen habe ich gesagt, ich brauche jetzt einen kurzen Moment länger, dass sozusagen, dass die Leute, die das sagen, gleichzeitig dich und jede, die Sexarbeit betreibt, sozusagen in Besitz nehmen. Also dass man sagt, es ist nicht in Ordnung, dass ihr euch in Besitz nehmen lässt. Wir nehmen euch in Besitz. Also
genau.
Weißt du, es ist so ein.
Genau, du hast recht, es war eine Abschweifung. Eigentlich ist das wirklich Interessante, was du sagst. Es ist so, dass die Menschen, also auch andere Frauen, nicht nur Männer, sofort eine Meinung haben dazu. Mehr und stärker vor allem und auch interessiertere Meinung als zu allen möglichen anderen Dingen, die sie auch nie erlebt haben oder nur ansatzweise. Man glaubt irgendwie sofort, also man ist sofort getriggert. Es provoziert die Menschen in einer Weise, also die für mich, ich muss zugeben, sogar oft überraschend war. Ich glaube, ich war in der Hinsicht wirklich völlig naiv, als ich damit anfing. Ich dachte, das kann man mal machen in Berlin. Und als mir auffiel, nee, das kann man offenbar nicht,
Du sagst auch, du hast auch Freunde verloren. Also so ja, dein Freundeskreis hat sich so ein bisschen durchsortiert.
Das stimmt. Es gibt Menschen, die denken, sie sind total liberal und offen und die kommen dann damit nicht klar. Und entweder ist es dann so, dass es dann man weiß, okay, der wird mich jetzt immer darauf ansprechen. Du weißt, er sieht dich nur noch so, der hat einmal dann diese Fotos im Internet gesehen und kann kein normales Verhältnis mehr zu dir aufbauen, weil er dich nur noch als irgendwie erotische Projektion sieht. Was sehr unangenehm und peinlich ist. Und es gibt die, die dauernd glauben, es geht dir doch bestimmt eigentlich schlecht und die dauernd so rausfinden wollen, komm, sag doch mal wirklich.
Wie kann ich denn dir helfen?
Ja, und da muss doch irgendwas sein. Es muss doch einen Grund geben. Du kannst das doch nicht wirklich ernst meinen. Da muss es doch irgendwas geben und mir kannst du es doch sagen. Und dann tun sie so, als wenn ich dann nichts dergleichen liefere, dass ich ihnen undankbar bin, dass ich ihnen nicht vertraue, dass ich also die Freundschaft, also dann fühlen sie sich gekränkt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die ganz irgendwie wirklich depp, wo man denkt, es kann ja nicht wahr sein, die dann sagen einfach, nee, ich will nichts mit Huren zu tun haben, bumm, fertig, so, denkt man, ja gut, dann ist das jetzt so. Dann gibt es die scheinbar total aufgeklärten, sich für links haltenden Menschen, die sagen, du unterstützt damit eine Funktionsweise des Patriarchats und des Kapitalismus und das ist so eine kapitalistische Einstellung zur Welt, dass du unterstützt damit Ausbeutung und ausbeuterische Strukturen. Es ist strukturell falsch, was du tust. Ich meine, als ob man sich in anderen Berufen, wo man Geld verdient, nicht auch. Aber
wobei das bei dieser Argumentationskette hätte ich immer sofort die Bedenken, dass hier eigentlich ein ganz anderes Problem vorliegt und dass dieses Problem mit einem Überbau begründet werden soll. Also eigentlich sind es Menschen, die nicht mit Prostituierten sprechen wollen und die das aber viel hübscher verpacken können als mit ich will nichts mit Huren zu tun haben. So einfach. Das klingt für mich sehr hübsch verpackt, aber nicht glaubwürdig.
Wobei natürlich man auch fragen kann, was meint jemand, der sagt, ich will nichts mit Huren zu tun haben, du musst ja auch Gründe haben dafür. Das ist ja schon.
Immerhin meint er oder sie meint das so und warum das so ist, darüber kannst du vermutlich nicht mit ihr oder ihm sprechen.
Ist es immer dann, sobald irgendwie Kinder ins Spiel kommen, also entweder die Kinder dieser Leute, wo sie dann plötzlich denken, sie dürfen die Kinder nicht meinem Einfluss aussetzen oder selbst Kinder haben.
Ist das ansteckend? Also wenn wir jetzt hier noch eine Stunde sitzen, dann hänge ich auch mein Bild ins... Also kann das passiert, oder? Prostitution als Ansteckungsgefahr?
Allerdings. Ich meine, sobald man einmal mitkriegt, dass man eigentlich... Es gibt ja immer so eine Angstlust dabei. Und die Leute, es provoziert sie ja so stark deswegen, weil sie denken... Sie müssen sich ja irgendwie so stark bekämpfen. Ich meine, sie müssen in sich etwas ganz, ganz doll bekämpfen, in dem Moment, weil sie so heftig reagieren. Ansonsten könnten sie sich auch neutral verhalten. Und
Es ist so komisch, Körper.
Aber ich glaube, bei Männern auch. Ich habe auch schon oft Männer erlebt, die meine Website gesehen haben und sagen, wenn das also so ist, wie ihr das da aufbaut, die sich auch beworben haben. Und ich kann es nicht garantieren.
Es ist so komisch und
also falls du es eigentlich immer schon wolltest, dann kannst du durch mich darauf gebracht werden, dass es vielleicht gar nicht so schwierig ist.
Was ich sagen wollte, war, es ist so komisch und unintellektuell und körperlich sozusagen Lust zu empfinden. Und ich glaube, das kennt praktisch jeder. Und jetzt sozusagen bei dir und deinen Kolleginnen, ihr habt da so einen völlig anderen Zugang als die meisten sozusagen haben. Und deswegen löst das irgendwie was aus. Ich glaube, es ist was man ganz schwer.
Es ist wie bei allen irrationalen Vorurteilen. Je länger man drüber nachdenkt, je mehr man es verstehen will, ist genau wie bei Xenophobie oder bei Rassismus. Je mehr man sich wirklich als denkender Mensch jetzt Mühe gibt, das zu durchdringen, umso ist es wie so ein schwarzes Loch dann für die Gedanken. Also es wird immer bodenlos, weil da gibt es, also ich meine, die Turn allein der Versuch, es begründen zu wollen, zerstört es ja eigentlich. Schon allein das unvoreingenommene Herangehen zu sagen, okay, warum hat jemand was gegen Prostitution, wenn sie alle Beteiligten glücklich macht und freiwillig erfolgt und eben nicht Vergewaltigung ist. Okay. Sobald man so diese Fragen stellt, sobald man zum Beispiel auch könnte man genauso gut die Frage stellen, warum hat jemand was gegen Menschen anderer Rassen? Ja? Allein, dass man die Frage überhaupt stellt, zerstört das Vorurteil. Das Vorurteil besteht ja eben gerade darin, dass es bestimmte Dinge eben nicht hinterfragt werden, dass man es nicht macht, weil es auch aus Überzeugung, sondern aus Herdentrieb.
Ja? Oder dass sie in der Bibel stehen, ist auch immer ein ganz...
Nee, aus Herdentrieb, also aus Opportunismus, aus Anpassungsdruck an die Mehrheit. In dem Moment, wo man selber denkt, ist man ja nicht mehr die Mehrheit, dann ist man mit sich alleine. Dann hat man sein inneres Zwiegespräch und dann ist man eben von sich gesteuert und nicht von den anderen.
Salome, es war total schön, mit dir zu sprechen. Meine Produzentin sagt immer, ihr dürft über alles sprechen, aber nicht über eine Stunde. Und leider ist jetzt unsere Stunde schon fast vorbei.
Nein.
Aber es gibt noch eine Rubrik. Das heißt, am Ende von jeder Folge darf mir der Gast immer eine Frage stellen, die er oder sie schon immer eine Psychiater stellen wollte und es darf, also das Einzige, was verboten ist, sind innere Verbote, also so, das klingt doof oder sondern du kannst mir einfach jetzt irgendeine Frage stellen, die du schon immer einem Psychiater stellen wolltest und ich beantworte sie dir dann nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja, also ich habe mal gehört, dass die manisch-depressiven oder auch die Borderliner, diese Begriffe sind für mich etwas schwammig, also dass die eine so starke charismatische Ausstrahlung haben und deswegen ja auch so viele Beziehungsprobleme haben, weil sie die Menschen erst völlig verzaubern mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Funkeln und dann eben diese so abstürzen. Und ich wollte dich fragen, ob du dieses Charisma bei diesen Patienten auch spürst und davon, also Probleme hast, davon nicht dich beeinflussen zu lassen, nicht davon zu sehr angezogen zu sein.
Also es ist ganz gewiss so, dass es Menschen gibt, die ganz schnell in ganz intensive Bindungen kommen und die auch da ganz gewöhnt dran sind, ja. Und es ist ganz wichtig, dass ich auch mit meinen Gefühlen, mit meinen Übertragungen und Gegenübertragungen, also dass ich mir darüber klar werde und dass ich auch verstehe, dass alles, was sozusagen im Sprechzimmer passiert, nur mit dem Patienten oder mit der Patientin zu tun hat und dass ich damit umgehen muss. Und es ist ganz klar so. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sind sehr unsicher in Beziehungen, eigentlich unsicher in Beziehungen und die fühlen sich sicher in einer stark sexualisierten Beziehungsgestaltung, ja, weil sie so da wissen.
Sich begehrt fühlen.
Sich begehrt fühlen und auch irgendwie zu wissen, egal, also wenn ich jetzt jede Situation, also mit einem Handwerker, in einer Bar, im Urlaub, wenn ich die in eine sexualisierte Richtung kriege, dann kann ich die beherrschen. Während ansonsten jetzt eine Freundschaft ist ja sehr viel Zwischentöne oder sozusagen eine professionelle Beziehung, hat ja auch immer mit Distanz zu tun oder so. Und da muss ich dann natürlich verstehen, hey, da bin jetzt nicht ich gemeint, so, sondern das ist jetzt, das hängt irgendwie vielleicht mit der Problematik zusammen. Aber klar, das ist auf jeden Fall, ja, sozusagen, damit sollte man umgehen. Das ist sozusagen ein Berufsrisiko. Da sollte man nicht so dumm sein, seinem Patienten nicht zu helfen, indem man da irgendwie denkt, der oder die mag mich persönlich jetzt gerade.
Willst du denn gerne, dass sie dich persönlich mögen?
Ich glaube ja. Ich glaube, in einer gewissen Hinsicht will man das. Also mir geht es so, ich möchte von anderen Menschen gemocht werden, aber das ist dann eben was, womit ich eben umgehen muss. Also wo ich eine Professionalität damit entwickeln muss.
Und du hast Lieblingspatienten?
Nee, das glaube ich wirklich weniger. Ich habe Patienten, die ich viel problematischer finde, aber zum Beispiel der Begriff Lieblingspatient, also wenn ich das hätte, das wäre dann schon, sollte dann schon ein Alarmsignal für mich sein, dass ich da was anders mache.
Das heißt, wenn du jemanden besonders magst, musst du ihn wegschicken?
Nein. Aber das machen wir dann im Teil 2. Es war sehr schön, dich heute da gehabt zu haben. Es war sehr schön, mit dir über diese Themen zu sprechen. Und ich danke dir sehr für deine Ehrlichkeit und für deine inspirierenden Weiterführungen. Heute bei uns zu Gast war Salome Baltus. Und wir freuen uns, wenn Sie allen Leuten sagen, wie sehr Sie diese Sendung und diesen Podcast mögen. Mein Name ist Jakob Hein und das war Verrückt. Verrückt wird produziert von mir, Jakob Hein, und ist eine Produktion von Bose Park Productions. Ausführende Produzentin ist Sue Holder und wir nehmen auf in den wunderbaren Studios von Bose Park. Wenn ihr uns unterstützen wollt, denkt bitte dran, Steady ist ein Portal, wo ihr dies tun könnt. Tschüss.